HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. In der Corona-Krise, so meinen viele, werden wir von Wissenschaftlern regiert. Die Erkenntnisse von Virologen und Epidemiologen über Ansteckungsraten und Reproduktionszahlen des Virus entscheiden über unsere Freiheiten im Alltag, über Maskenpflicht, Kontaktverbote und Schulöffnungen. Tatsächlich entscheiden darüber natürlich die politisch Verantwortlichen, die aber jetzt in Corona-Zeiten, so sehr wie selten zuvor, auf den Rat der Wissenschaft hören. Doch kann es dabei nur um medizinische Fragen gehen? Und wie kann man gesundheitliche Schäden abwägen gegen Schäden für die Gesellschaft? Welche Rolle spielen die Sozialwissenschaften jetzt in der Beratung der Politik? Eine der bekanntesten Soziologinnen des Landes ist Professor Jutta Almendinger. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, das mit rund 150 Forscherinnen und Forschern zu den größten sozialwissenschaftlichen Instituten in Europa gehört. Im Fokus der Forschung von Jutta Almendinger steht gerade eine Frage, die uns in diesen Tagen besonders bewegt. Können wir unseren Mitmenschen vertrauen? Und was bedeutet das für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Darüber habe ich mit Jutta Almendinger für HR Info das Interview gesprochen. Frau Professor Almendinger, ich würde Sie gerne zu Beginn mit ein paar Vertrauensfragen konfrontieren. Und vielleicht können Sie mir wie bei einer soziologischen Studie einfach antworten mit einer Zustimmung zwischen 1 und 10. Sollen wir das probieren? Ja. Erste Frage. Auf meine Internetverbindung kann ich mich im Homeoffice voll verlassen?
9.
Wow. Wir sind auch jetzt über Ihre Internetverbindung verbunden, von daher ist das gut. Beim Einkauf im Supermarkt kann ich sicher sein, dass alle den Abstand von 1,5 Metern einhalten.
7.
Die Mitarbeiterinnen meines Instituts engagieren sich auch im Homeoffice voll für ihre Forschung.
10.
Wow. Volles Vertrauen. Die Regierung von Bund und Ländern tun das Nötige und Richtige, um die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen.
Es gibt ja unterschiedliche Länderregularien. Also das kann ich nicht beantworten. Da ist eine Varianz da.
Okay. Nehmen wir mal nur die Bundesregierung.
Reden wir über die letzten 4 Wochen oder über die jetzige Zeit?
Wenn wir sagen jetzt, was sagen Sie dann?
Jetzt gebe ich eine 6.
Okay, zwischen 1 und 10, etwas besser als in der Mitte. Und die virologische Forschung versorgt Politik und Bevölkerung mit seriösen Informationen über das Coronavirus.
Was ist denn eine seriöse Information?
Eine, der man glauben kann, mit der man was anfangen kann.
Puh, da habe ich ja auch eine ganz große Varianz drin. Also im Durchschnitt würde ich dem auch eine 6 geben.
Okay. Also die Fragen sind natürlich, wie das manchmal in der Forschung auch so ist, dass man nicht genau weiß, auf was man da antwortet. Es ging aber in allen Punkten um Vertrauen. Fällt Ihnen das leicht, anderen Menschen oder Institutionen Vertrauen zu schenken?
Nun, wenn Sie mich gefragt hätten, über was diese Fragen gehen, dann wäre es nicht nur Vertrauen gewesen, sondern es wäre auch Vertrauen und Kontrolle gewesen. Und diese zwei Sachen, die gehen untrennbar miteinander überein. Als Sie sagten, ja, ich vertraue ja meinen Mitarbeitern, so weiß ich natürlich auch eine Menge davon, was sie machen, weil ich mit ihnen permanent rede, weil ich ihren Artikel lese und so weiter. Also das ist nicht blindes Vertrauen, was ich da gezeigt habe. Und bei den Personen im Supermarkt, da habe ich es auch kontrolliert, weil ich dort war. Und bei anderen Fragen habe ich einfach auch empirische Daten mittlerweile, von denen ich weiß, wie die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands darüber denken.
Mhm. Aber wenn es darum geht, jetzt das politische Handeln oder die Haltung der Wissenschaft zu beurteilen, dann wird das schwierig, so pauschal einfach mal Vertrauen auszusprechen. Verstehe ich das richtig?
Ja, weil oft die Datengrundlage eben intransparent ist. Das ist für mich ganz wichtig. Also wenn Sie an die Arbeiten beispielsweise von Herrn Streeck denken, die waren ja auf eine relativ kleine Räumlichkeit beschränkt. Das waren ganz andere Daten als jene, von denen beispielsweise Herr Drosten spricht, die wiederum andere sind als jene, von denen das RKI spricht. Das finde ich in der jetzigen Diskussion etwas mieslich und von daher auch verunsichernd.
Mhm. Wie geht es Ihnen denn generell persönlich? Schenken Sie Leuten leicht Ihr Vertrauen oder denken Sie doch eher, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser?
Nun, ich halte gar nichts von diesem Sprichwort, weil, wie ich eben schon gesagt habe, Vertrauen und Kontrolle wirklich so etwas von ineinander übergehen, dass man das so nicht sagen kann. Es gibt kein Vertrauen ohne Kontrolle und Vertrauen muss man sich leisten können. Und ich persönlich bin glücklicherweise in der Lage, dass ich mir Vertrauen leisten kann. Das hat mit sehr vielem zu tun. Das hat wie ich jetzt an mir sehe, aber ich bin da nur ein kleines Abbild von den vielen Befragten, die wir in diesem Vertrauensbuch befragt haben. Leute mit einer guten Bildung und mit vielen Informationen, die vertrauen leichter als Leute, die eine geringe Bildung haben und weniger Informationen. Und diese wenigen Informationen mögen dadurch zustande kommen, dass sie wenige Leute kennen oder auch kennenlernen wollen, die ganz anders sind als sie, dass sie weniger Interaktionen mit ihrer Umwelt haben als beispielsweise ich, sodass dann wieder dieses Ineinandergehen von auf der einen Seite sicherem Wissen, also Kontrolle möge man dann auch sagen, und Vertrauen unterschiedlich verteilt ist in der Bevölkerung.
Mhm. Professor Jutta Almendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, in HR Info das Interview. Das Buch haben Sie schon angesprochen, was Sie mit Ihrem Kollegen Jan Wetzel geschrieben haben. Gerade herausgekommen, die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts. So heißt es, das Buch haben Sie ja vor der Corona-Krise geschrieben. Hat der Begriff Vertrauen durch diese Krise für Sie jetzt eine andere oder eine zusätzliche Bedeutung bekommen?
Wir haben es vorher geschrieben und wie viele andere haben wir nicht erwartet, dass das jetzt in kurzer Zeit eintreten wird. Natürlich habe ich 2012 den Bericht, 2013 ist er dann erschienen, gelesen, wo schon Risikoabwägungen angestellt worden sind von der Bundesregierung, was so ein Virus potenziell anrichten könnte. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass uns das ereilt und auch noch so fast treffsicher, wie es da vorausgesagt wurde. Wenn wir jetzt die Terminologie dieses Buches anwenden, so stellen wir fest, dass vieles von dem, was gesagt wurde, 1:1 auf Corona zu übertragen ist. Wir haben jetzt auch neue Daten bekommen. Wir haben eine Frage schon repliziert mit dem sozioökonomischen Panel und stellen genau das fest, dass Personen mit einer besseren Bildung in dieser Krise sich leichter tun, dass sie mehr vertrauen, dass sie auch einen größeren Optimismus haben, mit der jetzigen Situation zurechtzukommen. Und dass der große Gegenspieler tatsächlich eine niedrige Bildung ist. Nichts hat sonst so einen Einfluss auf das Vertrauen in diesen Zeiten, in Zeiten der Corona-Krise, wie die Bildung.
Sie haben festgestellt, dass das im kleinen Umfeld, beim kleinen Wir, wie Sie das nennen, Familie, Freunde, Bekannte, mit dem Vertrauen gut klappt, dass es aber beim großen Wir, also beim Vertrauen in die Gesellschaft insgesamt, Probleme gibt, weil viele Leute glauben, dass ihre Mitmenschen nicht die gleichen Werte und Überzeugungen wie sie teilen. Wenn wir das jetzt übertragen auf diese Corona-Situation, da geht es ja auch um bestimmte Regeln, um das Vertrauen, dass alle diese Regeln einhalten. Haben Sie den Eindruck, dass wir durch Corona diesem großen Wir, diesem Vertrauen in die Gesellschaft eher näher gekommen sind oder ist da eher das Misstrauen gewachsen?
Ja, diese Unterscheidung zwischen kleinem Wir und großem Wir war deswegen notwendig, weil was wir so leicht sagen, was ja auch die Bundeskanzlerin damals sagte bei der Migrationsfrage, wir schaffen das von Menschen eigentlich anders interpretiert wird. Wir reservieren die Leute für den Freundeskreis, für den Familienkreis. Wenn wir sie fragen, was verstehen sie unter wir, sagen 90% Freunde und Familie. Mhm. Und von daher kam es uns sehr darauf an, dieses kleine Wir von den Brücken zu den jeweiligen anderen Familien und Freundeskreisen zu unterscheiden, die dann tatsächlich das große Wir aller Menschen, die in Deutschland leben beispielsweise oder der Welt oder Europas darstellen. Auf Ihre engere Frage hin stellen wir jetzt fest, dass dieses kleine Wir, das also alle Leute in Deutschland eigentlich angeben, sie haben solche Bezugspunkte geholfen hat bei der Corona-Krise, weil so gut wie alle ältere Personen, von denen sie wussten, sie stehen unter einem großen Risiko, zu beschützen hatten und von daher auch die Übertragung zu anderen Familien, zu anderen Kreisen für sie leichter gefallen ist als bei anderen Fragen. Sprich, das Vertrauen, dass andere sich so ähnlich verhalten wie ich mich selbst, ist in Zeiten von Corona viel höher als in anderen Dimensionen.
Mhm. Und gleichzeitig ist die Solidarität, die von uns allen jetzt verlangt wird, ja nicht gleichmäßig verteilt. Also Alte und Kranke sind stärker gefährdet, Junge müssen dafür Freiheiten opfern, Frauen werden in vielen Bereichen stärker belastet, Ärmere müssen in kleinen Wohnungen ohne Balkon und Garten aushalten und diese wenig erkannten Berufe in der Pflege oder im Supermarkt, die tragen ein großes Risiko, eine große Last. Welche Folgen wird das haben, dass das Risiko und dass die Opfer, die da gebracht werden müssen, so ungleich verteilt sind?
Ich habe das als einen Vertrauensvorschuss gekennzeichnet, den Personen, die jünger sind, also die, was weiß ich, die Kinder, aber auch die jungen Erwachsenen, die 20-, 30-Jährigen, die stecken ja viel zurück. Also sie können nicht mehr auf die Events, nicht mehr auf die Clubs gehen, sich nicht mit Freunden treffen, ihre Ausbildung nicht mehr gescheit fertig machen. Die geben schon einen Vertrauensvorsprung an die Älteren, nämlich bezogen auf die Zeiten, wo sie dann von den Älteren erwarten, dass sie wiederum gehört werden. Wenn es um Fragen der Generationengerechtigkeit geht, wenn es um die Frage der Rentensicherheit der Jungen geht, wenn es um die Frage geht des Schützens unseres Planeten. Das Gleiche könnte ich sagen von einer anderen sehr betroffenen Gruppe. Insbesondere die Familien mit kleinen Kindern stecken ja in diesen Zeiten extrem zurück. Sie sind oft auch erwerbstätig und sie sind die Musikschule, sie sind der Sportverein, sie ersetzen Freundinnen und Freunde und erwarten selbstverständlich, dass dieser Vertrauensvorschuss dann nachher zurückgezahlt wird von jenen, die keine Kinder haben. Und so könnte ich jetzt weitermachen mit den systemrelevanten Berufen, wo ja meines Erachtens sehr, sehr deutlich wird, dass auf der einen Seite eine materielle Sicherheit steht, einigermaßen so ärmlich bezahlt, wie die systemrelevanten Berufe sind. Aber wir müssen hier sehen, dass mit dieser finanziellen Absicherung aufgrund nicht gegebener Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit ein extremes Aussetzen vor Krankheitsgefährdungen steht, weil die haben einen erbärmlichen Schutz. Die Kassiererinnen, um nochmal auf ihren Supermarkt zurückzukommen, die haben bestenfalls eine Stoffmaske. Das hilft ein bisschen, aber es hilft nicht ausreichend, das wissen wir. Diese Plexiglaswand hilft auch nur zum Teil. Also hier gibt es Geld versus gesundheitliche Sicherheit und das ist keine gute Gegenüberstellung.
Sie haben von einem Vertrauensvorschuss gesprochen. Das heißt, da wird dann auch etwas erwartet in der Zukunft als Gegenleistung für diese Solidarität, wenn diese Erwartungen enttäuscht werden. Was kann dann passieren?
Dann kann tatsächlich es zu einem Vertrauensverlust führen und das ist jetzt die ganz hohe und edle Aufgabe von Bund und Ländern, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aus dieser Krise wieder Teil herauszuführen, weil ich gar nicht glaube, dass ein Ende der Krise so schnell absehbar ist, aber immer neue Situationsdefinitionen so aufzubereiten, dass alle Leute sie verstehen und dass die Gruppen, die besonders gelitten haben unter diesen jetzt sehr restriktiven Maßnahmen, sich auch gehört und angesprochen fühlen. Sonst haben wir wieder die Diskussion der Abgehängten, der Enttäuschten, und haben Risse, die uns gemeinsam gar nicht helfen, da weiter fortzulaufen.
Sagt Jutta Almendinger, Soziologieprofessorin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin in HR Info das Interview. Diese Abwägung von verschiedenen Faktoren, da sind zum einen die Mediziner mit ihren Modellrechnungen über Ansteckungsraten, da sind Wirtschaftswissenschaftler, die auf die Stelle hinterm Komma genau eine Rezession beziffern können. Und wenn Sie jetzt mit diesen soziologischen Überlegungen daran gehen, haben Sie auch die Möglichkeit, gesellschaftliche Schäden so genau zu beziffern und zu sagen, da droht uns das und das, um eben auch in dieser Gemeinschaft der Wissenschaften gehört zu werden mit ihren Warnungen?
Genau wie alle anderen Wissenschaften hat auch die Sozialwissenschaft nicht ein Wahr oder Falsch zu verkünden und sie ist auch mitnichten eine demokratisch legitimierte Macht, die jetzt hier Politik macht. Wir können beraten und wir können auf der Grundlage von falsifizierbarem Wissen auch gut beraten. Um ein Beispiel zu nehmen, wir haben mittlerweile hervorragende Daten gesammelt von mehr als 7000 Personen, die zeigen, dass die Frauen, die wegen der nicht vorhandenen Möglichkeit von Kindern in Kindertagesstätte oder in Schulen zu gehen, tatsächlich Probleme haben, ihre Erwerbstätigkeit weiterzuführen, sich nicht so entwickeln, wie sie das entwickeln wollen, unter massiven materiellen Kosten auch leiden. Wir können andererseits aus der ganzen empirischen Forschung sehr schön zeigen, dass gerade die sehr kleinen Kinder unabdingbar in Kitas außerhalb des eigenen Umfeldes gehören, weil sie dort lernen, Normen der Fairness, Normen der Gerechtigkeit, die sehr, sehr viel weiter gehen als das rein kognitive Wissen, welches man vielleicht auch in der Schule vermittelt bekommt. Das heißt, wir können zeigen, dass die jetzige Situation für Kinder aus bildungsfernen Schichten, wie man oft sagt, oder bildungsarmen Schichten, dazu führt, dass die Kinder gar keine Chance haben. Und das wird dann erst in 10, in 20 Jahren sichtbar. Wenn man so die einzelnen Theoriebausteine der Sozialwissenschaft zusammenlegt, sie dann mit Fragen des Verkehrs, des Transportes zu den Kindern Einrichtungen verbindet, wenn man sie dann mit Ansteckungsgefahren verbindet, wenn man sie dann mit ökonomischen Themen verbindet, dann ergibt sich eine Forschung, die es erlaubt, daraus auch eine Agenda zu machen, die dann dem Parlament und von daher der parlamentarischen Demokratie und der Entscheidung für Politiker vorgelegt wird.
Das Interview in HR Info mit Jutta Almendinger, Soziologieprofessorin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums in Berlin. Frau Professor Almendinger, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist die HR Info Interviewbox. Die sehen Sie jetzt nicht aus Ihrem Homeoffice, aber ich habe sie hier dabei und öffne die mal für Sie. Da kommt heraus ein kleines Grundgesetz. Kennen Sie sicher, 275 winzige Seiten, schwarz-rot-goldener Einband, so ein Grundgesetz für die Hosentasche. Wenn ich da am Anfang blättere, kommen die ersten 19 Artikel, unsere Grundrechte, und da steht vieles, was im Moment außer Kraft gesetzt ist. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Berufsfreiheit, eventuell auch die Glaubensfreiheit. Sie sind 1956 in Mannheim, also in Westdeutschland, geboren. Vor allem Dinger, hätten Sie damit gerechnet, jemals solche Eingriffe in Ihre Grundrechte zu erleben?
Nein, sicher nicht. Und dabei lasse ich es auch. Nein, sicherlich nicht.
Und auf der anderen Seite haben wir eine massive Überwachung, die wir jetzt erleben, durch Polizei, möglicherweise künftig durch eine App. Haben Sie das Vertrauen, dass Politiker und Behörden so etwas nicht ausnutzen werden?
Im Moment habe ich das Vertrauen noch. Ich habe allerdings doch mit einigen Befremden wahrgenommen, dass in gar keiner Weise das sozusagen zeitlich limitiert wurde, als man beispielsweise das Versammlungsrecht außer Kraft gesetzt hat. Ich hoffe darauf, dass es jetzt eine gute Diskussion geben wird, bevor wir dieses Tracking da einführen. Wir haben da noch nicht die Lösungen, die wir eigentlich brauchen. Also wenn es zeitlich befristet ist, wenn es durch parlamentarische Diskussionen durchgegangen ist, dann ist das für mich was anderes, als wirklich solche Ad-hoc-Maßnahmen zu treffen. Die akzeptiere ich, solange sie für ein paar Tage gelten. Aber dann muss wirklich die parlamentarische Demokratie wieder eingesetzt werden.
Offenbar gibt es aber eine breite Zustimmung in der Bevölkerung zu drastischen Maßnahmen. Jedenfalls steigen Popularitätswerte derjenigen, die im Moment regieren. Die Bundesregierung steht so gut da wie nie. Wie erklären Sie sich das?
Weil man die Hoffnung hat, dass das auf Zeit ist und dass es dann sozusagen wieder der parlamentarischen Kontrolle übergeben wird. Und ich glaube, dass die meisten Personen schon sehen, und ich gehöre zu diesen Personen, dass die Art und Weise, wie Deutschland mit dieser Krise umgegangen ist, nicht die schlechteste war. Wir haben vielleicht am Anfang ein bisschen Zeit verpasst, aber dann haben wir die Zeit genutzt, um die Krankenhäuser aufzubauen. Hier wurde sogar ein ganz neues Krankenhaus erstellt in Berlin, wo ich lebe. Das hat alles schon gut funktioniert. Es hat teilweise sogar zu gut funktioniert. Wenn ich jetzt Diskussionen höre, ob wir hier Geld rausgeschmissen haben, dass wir zu viele Intensivbetten bereitgestellt haben, die wir gar nicht brauchen, dann ist das ja eigentlich eine Maßzahl des Erfolges, dass wir nicht italienische oder französische Zustände hatten, nicht eine Maßzahl des Misserfolges. Und dieses, dass wir sehen, wir kommen da einigermaßen durch. Wir haben nicht die Bilder von New York, wir haben nicht die Bilder von Bergamo, unterstützt natürlich sehr stark das Vertrauen in die gewählte Regierung und in die Handlungsfähigkeit der Regierung.
Auf der anderen Seite sind populistische Parteien, man kann das ablesen an den Umfrageergebnissen für die AfD, im Moment gar nicht so hoch im Kurs. Die stehen so schlecht da wie seit 3 Jahren nicht mehr. Ist das etwas, was so bleiben wird? Ist möglicherweise diese Krise etwas auch, wo eine Gesellschaft politisch reift und erkennt, wo tatsächlich ernsthafte Politiker am Werke sind und wo Populismus am Werke ist?
Dieses Ganze steht und fällt. Wir sind ja im Moment wirklich in Situationsaufnahmen, in Tages quasi aktuellen Aufnahmen. Wie sich dieses Vertrauen in die Regierung und wie sich dieses entzogene Vertrauen in die AfD oder populistische Parteien im Allgemeinen entwickeln wird, steht und fällt mit der Art und Weise, wie wir zu einer anderen Normalität, es ist wirklich eine andere Normalität, jetzt übergehen und um nochmal dieses Wort des Vertrauensvorschusses zu bemühen, ob wir tatsächlich es ernst nehmen und den systemrelevanten Berufen, jenen, die in diesen Berufen arbeiten, dann Tariferhöhungen zukommen lassen, ob wir tatsächlich auch die Bedarfe der jungen Personen sehen werden. Wenn das nicht der Fall sein wird, dann haben die populistischen Parteien schneller, als wir vielleicht im Moment alle denken, wieder Zulauf. Insofern ist es ganz wichtig, jetzt orientiert und das System als Ganzes betrachtend, eine Politik für alle zu machen.
Das ist ja ein Anliegen, was möglicherweise auch die SPD, deren Mitglied Sie sind, Frau Almendinger, innerhalb der großen Koalition der Bundesregierung besonders nach vorne bringen könnte. Ein soziales Anliegen innerhalb dieser Krisenbewältigung. Wie nehmen Sie die SPD, wie nehmen Sie Ihre Partei in dieser Situation wahr, die ja von den Umfragen her nicht so sehr profitieren kann?
Ja, also wenn ich ganz ehrliche Worte hier spreche, sind ja Herr Heil und Herr Scholz im Moment meine Heroes, weil ich mir für mich selbst irgendwie das als ziemlich miserables Leben vorstelle, auf der einen Seite gewagte Politik zu machen. Ich finde im Übrigen auch gute Politik zu machen. Das meine ich auch also dezidiert bezogen auf Hubertus Heil. Aber gleichermaßen, dass in überhaupt gar keinem Applaus oder so, wie Sie das jetzt formulieren, in keinem Stimmenzuwachs für meine Partei zu sehen, das denke ich, ist extrem frustrierend. Mit was das zusammenhängt, ist natürlich mit einer sehr starken Kanzlerin, die ihrerseits auch einen guten Job macht und von daher für die Personen zwar etwas abfällt an Beliebtheitszuwachs oder auch Vertrauenszuwachs, aber für die Partei nicht.
Jutta Almendinger in HR Info, das Interview. Ich möchte Sie gern zum Schluss unseres Gesprächs fragen, welche Erwartungen Sie mit der Zukunft nach der Corona-Krise, wann immer das sein wird, verbinden. Und zwar ist es ja so, dass viele Leute Hoffnungen damit verbinden, sagen, die Wertschätzung für Pflegeberufe könnte sich irgendwann mal in besseren Gehältern ausdrücken. Das Gesundheitswesen wird man nicht weiter privatisieren und kaputt sparen. Männer und Frauen lernen vielleicht doch noch partnerschaftliche Familienmodelle und vieles mehr. Teilen Sie solche Hoffnungen, die mit der Krise verbunden werden?
Ich teile manche Hoffnungen, aber bei weitem nicht alle. Also ich glaube, dass wir tatsächlich aus diesen vielen, vielen Wochen, es werden ja noch viel mehr sein als diejenigen, die wir hinter uns haben, lernen, dass wir auf die eine oder andere Dienstreise verzichten können, dass wir lernen, dass wir auch, so wie wir zwar jetzt reden, ganz gut sich verständigen können und nicht in ein Studio da fahren müssen. Das sind Dinge, die bleiben. Ich bin etwas zurückhaltender, was die Arbeitsteilung in der Familie betrifft, einfach weil ich im Moment überhaupt gar keine Indikatoren dafür habe, dass das besser wird. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass die systemrelevanten Berufe tatsächlich dann aufgestockt werden. Wenn Sie mich fragen, was meine positiven Erwartungen sind, also was, wo ich mir wirklich die Daumen drücke, dass das passiert bzw. nicht passiert, ist, dass wir ja zurück zu so einem Nationalstaat uns transformieren, mit geschlossenen Grenzen und so eine Katastrophenbegrenzung vielleicht dann noch stärker als nationalstaatlich am Ende doch ganz lokal machen, so die einzelnen Bundesländer für sich. Das ist eigentlich kein Deutschland, in dem ich leben möchte. Und positiv ist das natürlich, was wir jetzt erleben, noch ein bisschen so ein Ende des neoliberalen Zeitalters, welches wahrscheinlich oder hoffentlich hinter uns liegt, sodass wir der Finanzierung von Gemeingütern wie Krankenhäuser, wie dem Gesundheitswesen mehr Aufmerksamkeit schenken und das nicht nur unter so einen Kosten-Nutzen-Aspekt ziehen.
Professor Jutta Almendinger in HR Info, das Interview. Sie ist Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Almendinger.
Danke auch Ihnen. Vielen Dank.
Und ich sage noch, das Buch von Jutta Almendinger und Jan Wetzel hat den Titel Die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts und ist im Duden Verlag erschienen. Diese Sendung, das Interview in HR Info gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.